Hallo, liebe Susanne, Susanne Frankenfeld. Ich war bei dir schon mal im Podcast und habe damals schon das Gefühl gehabt, ich würde unglaublich gerne mit dir weiterreden, um auch dich besser kennenlernen zu dürfen. Jetzt hatte ich aber einen Podcast, The Healer Hip Hop, und da haben viele Gäste nicht reingepasst. Jetzt habe ich mir einfach gedacht, warum limitiere ich mich so? Ich starte jetzt einfach einen neuen mit wunderschönen Soul Flowers, die ich hier begrüßen darf. Das sind Menschen, die ihre Seele haben erblühen lassen. Und da das oft nicht so ein ganz leichter und gerader Weg ist, ja, interessieren mich diese Geschichten, und da bist du mir auch eingefallen. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin, dass wir wieder quatschen dürfen, dieses Mal in umgekehrten Rollen, und herzlichen Glückwunsch zum neuen Podcast.
Ja, ich weiß von dir, dass auch du, also ich habe ja BWL studiert. Ich kenne viele, die das gemacht haben und die danach irgendwie irgendwann sich erlaubt haben, was oder dem zu folgen, was sie eigentlich mögen. Und ich weiß auch bei dir, du hast auch einen kaufmännischen Hintergrund. Und ich würde jetzt gerne mal da starten, beziehungsweise noch ein bisschen davor, weil ich gehe davon aus, bei mir war es zumindest so, dass schon bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, was ich lernen möchte, dass ich eigentlich alles, was ich jetzt mache und was jetzt meine Leidenschaft ist, vorher schon zumindest als Interesse angelegt war. Und jetzt würde mich interessieren, ob es da auch schon so Themen gab, die du vielleicht lieber gemacht hättest, und warum du dich dann aber erstmal für diesen Weg entschieden hast.
Ja, voll. Hast du richtig vermutet, gab es auch bei mir. Also als kleines Mädchen wollte ich Tierärztin werden, was ich dann aber aufgrund dieser ganzen Blutgeschichten schnell wieder verworfen habe. Und dann als Teenager, als junge Frau, wollte ich Journalistin werden und habe angefangen, weil ich bei Journalismus hier in Hannover nicht reingekommen bin, weil der NC irgendwie ultra hoch war, 1,2 oder 1,3, so habe ich angefangen, direkt nach dem Abi, also im Herbst nach dem Abi, Germanistik und politische Wissenschaft zu studieren. Ganz viele JournalistInnen haben ja so ein geisteswissenschaftliches Studium einfach als Hintergrund. Und ja, da war ich 19 und ich bin an der Uni aber einfach gar nicht klargekommen. Ich war, obwohl ich schon sehr verantwortungsbewusst war und so, aber in diesem sich selbst organisieren im Studium, damals auch noch in einem Magisterstudium, was nochmal viel freier war als jetzt die heutigen Bachelor- und Masterstudiengänge. Ich war völlig überfordert. Ich habe zwar eine Gruppe gefunden, ich habe schon irgendwie Anschluss gefunden, aber diese ganzen neuen Menschen und so, es hat mich alles komplett überfordert. Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht, ich hatte da auch eine depressive Episode. Das war nicht diagnostiziert oder so, aber ich hatte unglaublich Schwierigkeiten, so einen Antrieb zu finden und so. Also ich bin auf verschiedenen Ebenen in diesem Studium nicht klargekommen und bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Und meine Eltern haben mich dann so ein bisschen auf den Pott gesetzt und gesagt, du musst jetzt aber irgendwie was machen, dann such dir eine Ausbildung. Und ich so dann so, ja, semi-motiviert, mich für irgendwelche Ausbildungsberufe, auch schon recht spät, werden ja immer ein Jahr vorher oder so, auf jeden Fall war das damals vor 20 Jahren so vergeben, die Ausbildungsplätze, mich recht spät auf irgendwelche Bankkauffrau, also was überhaupt gar nicht zu mir passt, auf alles Mögliche beworben, habe dann, glaube ich, auch Absagen bekommen, weiß nicht mehr. Und dann hat aber der NDR, also unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier in Niedersachsen und Norddeutschland, die haben sozusagen einen Nachrücker-Ausbildungsplatz in einem kaufmännischen Beruf gehabt, also recht spät. Ich glaube, das war im Mai oder so.
Susanne, ich höre dich nicht mehr. Ich höre dich nicht mehr. Verdammt.
Jetzt?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Wo bin ich
Du
abgebrochen?
hast so einen Nachrücker-Ausbildungsplatz bekommen im Mai.
Ah ja, cool. Das war nicht, also viel weiter habe ich nicht erzählt. Krass, was ist mit unserer Verbindung hier heute los?
Ich weiß nicht, ist irgendwie Merkur schon wieder?
Eigentlich nicht, aber interesting, also auf jeden Fall interessant, energetisch.
Energetisch interessant, ja.
Genau, und dann habe ich diesen Nachrückerplatz beim NDR bekommen, was ja dann Medienumfeld war, was mich insgesamt dann doch, also ich konnte mich dafür wirklich begeistern, obwohl es ein kaufmännischer Beruf war letztendlich und auch nicht alles in dieser Ausbildung mega geil war. Meine Ausbilderin hat mich erst mal 3 Wochen am Anfang in die Poststelle gesteckt, weil sie prüfen wollte, ob ich dranbleibe, trotz dieser mega ultra langweiligen Arbeit. Aber ich bin dran geblieben. Ja, und so, genau, bin ich erst mal in den kaufmännischen Beruf reingekommen, von diesem Ursprungswunsch eigentlich Journalismus und Medien.
Das ist einer der Segen von der ganzen Technologisierung und dass wir online so viel machen dürfen. Heute darf man einfach Journalismus, man darf einen Blog schreiben, man darf einen Podcast starten, man braucht niemanden um Erlaubnis bitten und man braucht keinen NC
Ja,
von
das stimmt.
1,0. aber damals war es eben noch so, genau. Also das hat, klar, die Umstände haben ja auch mitentschieden, was man machen darf. Ja.
Voll.
Okay, wie ging es dann weiter für dich? Und vor allen Dingen, wie ging es dir damit? Also du konntest dich ein bisschen austoben, ging es dir auch psychisch dann besser?
Ja, also diese dunkle Phase da. Die habe ich nach dem Ausbildungsstart so nicht, also lange Jahre nicht mehr erlebt. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen, aber Freundinnen erzählen mir, dass ich dann auch schon immer so ein bisschen anti war in dieser Ausbildungszeit und so. Und ich habe dann auch im Anschluss einen Job bekommen dort in der Medienanstalt, in der Anstalt. habe dann noch einen Anschlussjob nach meiner Ausbildung bekommen. Ich war sehr gut in meinem Job. Ich war hab die Ausbildung sehr gut abgeschlossen. Also Freundinnen berichten mir, dass ich da anti war. Ich habe es aber total, also dass ich da viel schon auszusetzen gehabt hätte, sagen sie. Aber ich habe das als eine eher positive Zeit in Erinnerung. Also die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, was ich da gelernt habe. Ich glaube, da baue ich teilweise heute noch drauf auf, so und ja, habe dann aber irgendwann gemerkt, nee, ich möchte doch mehr. Ich möchte irgendwie doch auch noch mal studieren und irgendwie möchte ich auch. Ne, ich war dann Sekretärin, habe dann als Sekretärin dort gearbeitet und das war mir dann irgendwie auf Dauer nicht anspruchsvoll genug. Ich wollte irgendwie mehr reißen, mehr kreieren auch so und dann ja. Auf einer Reise nach Mexiko, die ihr eigenes Adventure war. Meine Schwester war damals ein Jahr da und ich habe sie besucht. Habe ich dann mit einer gesprochen, einer Mitbewohnerin von ihr, die Sozialwissenschaften studiert hat. Und dann fand ich das so, dann dachte ich so, ja, mega geil. Das hört sich ja super geil an. Und als ich aus diesem Urlaub zurück war, habe ich dann geguckt, kann ich das in Hannover studieren? Weil ich bin so ein Hannover-Kind irgendwie. Ja, gibt es hier Sozialwissenschaften, okay. Job gekündigt, für Studium beworben und dann im Herbst halt dieses Studium angefangen, was ich dann tatsächlich auch abgeschlossen habe, 4 Jahre später.
Cool, ich habe keine Ahnung, was man da macht. Was macht man als in
Also
Sozialwissenschaften?
Sozialwissenschaften ist an jeder Uni ein bisschen unterschiedlich, aber es ist viel Soziologie, viel Gesellschaftswissenschaften, auch Psychologie, Sozial. Psychologie, Politikwissenschaften, du beschäftigst dich eigentlich mit ja, gesellschaftlichen Phänomenen, gesellschaftlichen Strukturen auch. Warum sind wir so, wie wir sind als Gesellschaft? Wie funktionieren wir zusammen auch aus psychologischer Sicht? Und ich habe in meinem Studium ganz viel so Kultur- und Mediensoziologie gemacht, also ja, viel so coole Sachen, auch so Popkultur, Madonna oder irgendwelche anderen KünstlerInnen aus soziologischer Sicht analysiert und so. Und das, ja, hat schon viel Freude gemacht und war dann mein Ding auf jeden Fall.
Also alles auch Dinge, die du gebrauchen hättest können für, wenn du noch Journalistin gemacht hättest. War das ein bisschen im Hinterkopf? Also war das noch weiterhin in dir?
Nee, irgendwie gar nicht. Ich war dann irgendwie, ich hatte gar kein Berufsziel damit. Das ist auch so ein typischer Studiengang, wo die dann immer sagen, du bist eigentlich Taxifahrerin.
Okay.
Also ich habe das wirklich rein aus Interesse am Fach selber studiert und habe meine Studienzeit auch ultra genossen. Ich war jetzt nicht die fleißigste. Also ich saß gern in den Seminaren und Vorlesungen und fand das alles ultra interessant. Aber so Lernen und Hausarbeiten schreiben habe ich immer so last minute gemacht. Habe es trotzdem mit eins abgeschlossen, wie auch immer. Meine Nachtschichten haben sich gelohnt.
Mega, ja,
Ja, aber nee, ich habe das nicht mit irgendeinem konkreten Berufsziel studiert tatsächlich.
Und ich nehme an, die Struktur war ja trotzdem nicht vorgegeben. Bist du da besser mit klargekommen dann offensichtlich, oder?
Doch, das war dann schon ein Bachelor-Studiengang, weil das halt
Ah,
mit
okay, stimmt,
das,
war dann
ich war
mal.
der zweite Bachelor-Jahrgang in meinem Studienfach hier an unserer Uni. Das war, genau, es war recht klar vorgegeben. Also auf
Okay.
jeden Fall viel klarer als im Magister. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht für mich war, aber ich bin darin gut klargekommen irgendwie.
Also ich bin damals auch voll baden gegangen. Ich war noch einer der letzten Diplomstudiengänge und da man hatte halt alle Freiheiten und die haben sie mir auch genommen. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe mir so Regeln gesetzt, keinen Kurs montags, keinen Kurs freitags, keinen Kurs vor 10 und keinen Kurs nach 3. Und danach habe ich meine Kurse ausgewählt. Und wenn jemand blöden Unterricht gemacht hat, bin ich auch nicht hingegangen. Also das heißt, ich habe nicht so viele Sachen besucht. Das war das eine, weil ich tatsächlich mich aber eh, ich habe so leichtes ADHS, ich kann nicht. Wenn ich Leuten nicht zuhören kann, nehme ich eh nichts mit. Ich schlafe dann einfach. Schlaf dann einfach. Und deswegen, das bringt einfach dann nichts. Dann bin ich da auch nicht gewesen. Und ich habe mich echt gequält und ich bin nur an meinem Studium dran geblieben, weil ich dann meinen Sohn schon hatte und dachte, ja, man hat ja leider, wenn man anfängt zu studieren, nichts in der Hand. Nichts. Ne? Also, und das blöde Diplom ging halt damals auch so lange. Ich habe dann sogar darum gebettelt, darf ich bitte einfach einen Bachelorabschluss haben? Und die hätten mir aber, ich hätte so viele Kurse noch machen müssen, die dann neu waren, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich es halt fertig. Aber also mir ging es auch gar nicht gut damit. Und ich war da auch mehrmals wir hatten so einen psychologischen Dienst oder Berater oder irgendwie sowas an der Uni, weil ich auch damit nicht klarkam mit diesem, man hängt so in der Luft, dann zweimal im Jahr gibt es diese Klausuren. Und dazwischen guck irgendwie, dass du klarkommst. Also ich kann das nachvollziehen. Das war für mich auch nicht leicht. Ja.
Ja, ich glaube, für mich war da die Ausbildung dann zwischendurch auch total hilfreich. Da
Ja.
bin ich total drin krass gereift einfach so, ne?
Das wäre für mich auch gut gewesen. Ich habe mehrere Freunde damals gehabt, die das vorher eine Ausbildung gemacht hatten. Die haben auch viel besser studiert und die konnten das auch anders genießen, diese neuen Freiheiten. Ne? Weil sie wussten, ah, cool, ich sitze jetzt gerade nicht im Büro, aber sie wissen auch, warum sie das gerade lernen. Das hat mir ja komplett gefehlt. Also, ja.
Ja.
Okay, cool. Und jetzt warst du also fertig, hast jetzt bis an die Obergrenze ausgebildet. Was hast du dann damit gemacht?
Naja, ich hatte nur einen Bachelor, ne? Ich hätte noch weiter einen Master
Trotzdem,
machen
hast
können.
du eine Ausbildung super abgeschlossen. Ja, okay, hättest du auch noch Doktorandin und.
Hatte ich aber keinen Bock mehr. Also die 4 Jahre Uni waren dann auch genug. Ich wollte dann
Echt?
auch Kohle verdienen und so.
Ja.
Ich habe mich dann tatsächlich auf so Stellen, also dann bin ich erstmal reisen gegangen mit einer Freundin nach Indien und Südafrika. So knapp 5 Monate waren wir unterwegs. Auch eine sehr prägende Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Und dann habe ich mich, glaube ich, viel auf so Öffentlichkeitsarbeitsstellen, also es ist immer so in diese Richtung Kommunikation immer wieder gegangen. Mein Ausbildungsberuf hieß witzigerweise auch Kauffrau für Bürokommunikation. Also Kommunikation war immer da, immer. Habe mich irgendwie viel auf solche Öffentlichkeitsarbeitsstellen beworben, aber da ich da noch gar keine Berufserfahrung in diesem Feld wirklich hatte, es hat mich zwar stark gerufen und war immer wieder so in meinem Leben irgendwie da, dieser Bereich Kommunikation im Großen und Ganzen. Ich hatte keine Berufserfahrung, habe ich erstmal keinen Job bekommen, so, ne? Dann erstmal nach der Reise weiter gekellnert in dem Café, wo ich auch während des Studiums gekellnert hatte und mich dann letztendlich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben und über die bin ich dann recht schnell als Assistentin wieder, also mehr auf diesem Sekretariatsweg, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen, ne?
Kenne ich.
Bin ich in einen großen Konzern gekommen, war da irgendwie so 3, 4 Monate oder ein bisschen länger, keine Ahnung, als Zeitarbeitskraft. Und während meiner Zeit dort wurde eine Stelle in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation ausgeschrieben, die ich mega geil fand. Alles, was da stand, so Texte schreiben fürs Intranet und Pressemitteilungen und weltweites Reisen. Ich meine, ich kam gerade erst von dieser Reise und dachte so, ja, geil, das will ich, und war so super begeistert davon und war inzwischen mein Chef, für den ich da gearbeitet habe, als Zeitarbeitskraft, hat sich auch für mich eingesetzt. Und ja, dann habe ich diesen Job in der Unternehmenskommunikation dort im Konzern bekommen und war erstmal super happy.
Super. War es dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
Nö.
Warst bestimmt nicht in Indien irgendwie 5 Monate, oder? Beruflich?
Nein, ich war ungefähr, man ist dann ja so 4 Tage in Malaysia, 4 Tage in Südafrika mit ewigen Stunden Flug und dann musst du sofort aus dem Flugzeug raus und da arbeiten und so. Crazy. Und ich habe dann tatsächlich auch eine krasse Flugangst entwickelt. Also mir war Fliegen schon immer so, naja, nicht so geil, aber Reisen war mir immer wichtiger und ich habe es dann irgendwie durchgezogen. Und in der Zeit, in dem Job, habe ich so eine Flugangst entwickelt, dass ich wirklich gar nicht mehr fliegen wollte. Also es war richtig horrormäßig so, ne? Und ja, der Job an sich war schon teilweise cool, so mit dem Schreiben. Also war jetzt gar nicht alles schlecht dran, aber rückblickend betrachtet passe ich mit meiner Persönlichkeit nicht in solche Konzernstrukturen, also gar nicht. Und das, ja, das habe ich dann auch schnell gemerkt, aber aus diversen Ängsten und Glaubenssätzen heraus habe ich trotzdem nicht gekündigt, sondern bin da geblieben, was für meine psychische Gesundheit nicht so gut war.
Ja. Sind wir da jetzt schon kurz vor 2015, wo du dann eine Entscheidung in Wechsel getroffen hast. Okay, ja. Dann nimm uns mal in diese Phase. Was hat es gebraucht, um zu erkennen, dass du vielleicht was ändern solltest, dass das doch nicht der richtige Ort ist für dich?
Naja, erkannt habe ich das sehr schnell. Hm. Ich erzähle mal, und das stimmt auch, weil ich das fast noch datumsmäßig genau im Kopf habe. Nach 5 Wochen wusste ich, ne, du musst hier raus. Was? Ja, weil das einfach menschlich nicht gepasst hat, weil ich bin so ein freiheitlicher Mensch und so kreativ irgendwie, und das sind schon enge Strukturen, und meine Vorgesetzte, das hat menschlich teilweise nicht so gut, es hat einfach gar nicht gepasst auf ganz vielen Ebenen. Es war mir ganz klar, nee, ich will hier raus, und habe aber einfach so for the money. Weißt du, ich war froh, ich habe dann gerade erst seit einem halben Jahr oder so mal endlich vernünftiges Geld verdient nach diesem ganzen Studium. Immer mit wenig Geld durch die Gegend eierst und so. Und ich hatte so viele Glaubenssätze, dass ich dann nichts Besseres finde und so, was ja alles voller Quatsch ist. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Aber letztendlich so diese Ängste und Glaubenssätze haben dafür gesorgt, dass ich auch nach dem ersten Erkennen, das passt hier nicht, noch 2 Jahre das durchgezogen habe, bis ich gekündigt habe. Ne? Und ja, ich weiß gar nicht, wie sehr es im Außen jetzt in meinem Privatumfeld so spürbar war, dass es mir da nicht gut geht. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Alkohol getrunken als heutzutage. Jetzt trinke ich kaum noch Alkohol, ne? Ich habe damals noch geraucht und so. Also das sind ja alles so Mechanismen, die wir nutzen, um auch entweder unsere Emotionen zu unterdrücken oder bestimmte Emotionen zu erschaffen. Ich sehe rückblickend, dass es mir sehr, sehr schlecht da ging und zunehmend schlecht ging. Ich weiß aber nicht, wie das von außen sichtbar war, und habe wahrscheinlich immer meine besten Freundinnen zugejammert, aber dann doch nichts verändert, was ja auch viele Menschen kennen so von sich. Und ich weiß noch, dass eine meiner Freundinnen dann gesagt hat, irgendwann, jetzt geh doch einfach nochmal zu dieser Therapeutin, bei der ich schon mal wegen einer Trennungsgeschichte für ein paar Sessions gewesen war, geh doch einfach nochmal dahin und sprich mit der darüber. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich mache mir da jetzt einen Termin. Mache ich jetzt einfach, weil ich motze hier die ganze Zeit die Leute zu. verändere nichts, so geht es ja irgendwie auch nicht. Und genau, bin dann Anfang 2015 zum ersten Mal wieder zu dieser Therapeutin gegangen, habe der quasi gesagt, ja, ich will kündigen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Mhm. Ich kriege es nicht hin, ich hasse diesen Job, ich will da weg und ich schaffe es einfach nicht. Und ja, nach 3 Sitzungen habe ich die Kündigung eingereicht. Also ich brauchte nur so ein bisschen diese Unterstützung, um irgendwie über meine Ängste und meine Konstrukte, die wir ja alle immer haben, immer also enge Konstrukte, wie was geht und was nicht geht, brauchte eigentlich erstmal nur so ein ganz bisschen Unterstützung, hat nicht viele Sessions gebraucht und dann habe ich das einfach gemacht. Und ich war so froh, da gekündigt zu haben. Das war so eine Erleichterung dann, nach diesem jahrelangen Struggle in mir drin, wirklich. Ja.
Mega. Ich mag das kurz aufgreifen mit Therapie. Ich habe in anderen Podcasts auch schon drüber geredet. Ich habe während des Studiums eben auch schon Erfahrungen mit Therapeuten gemacht und richtig schlechte im Nachhinein, wo ich mich echt frage, ich hätte nach der ersten Stunde schon sagen müssen, sorry, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wofür sie Geld kriegen. Ja. Das war dann aber halt mein Bild von Therapeuten und zum Glück bin ich aber einmal noch gegangen, wo es mir auch sehr schlecht ging, wegen meiner Krankheitsgeschichte dann, weil ich nicht klarkam damit. Und da hat es auch nur so wenige Sessions gebraucht. Also ein guter Therapeut schafft es wirklich in wenigen Sessions den Knackpunkt zu finden und dir eine Erleichterung zu schaffen. Ja. Und in solchen Fällen finde ich es mega, dass wir Zugang dazu haben, wenn wir ihn denn haben und einen Termin bekommen. Und das zeigt mal wieder, dass es auch super hilfreich sein kann. Aber vor allen Dingen steht, dass es wichtig sein kann, sich überhaupt Hilfe zu holen, wenn man merkt, man dreht sich irgendwie im Kreis, weil irgendwann gehen solche inneren Prozesse gehen auch irgendwann auf den Körper. Ne? Und dann sei es Erschöpfung oder irgendwas oder bei mir halt noch schlimmer. Also, aber ja, finde ich schön zu hören, dass du das erkannt hast, weil das machen nämlich auch viele nicht und quälen sich unendlich und denken auch immer, sie müssen alles alleine schaffen. Viele schämen sich auch davor, zum Therapeuten zu gehen. Und da verliert man unendlich an Lebensenergie, Lebenszeit. Von dem her wollte ich kurz aufgreifen. Finde ich schön, dass du so eine Erfahrung machen durftest.
Spannend, dass du das sagst. Ich war nämlich auch in diesem Prozess, also im ersten Jahr in diesem Job, hatte ich schon mal ein ganz, ganz tolles Coaching. So ungefähr 8-9 Monate, nachdem ich den Job angefangen hatte, wo ich auch schon zu dem Punkt gekommen bin, ich will irgendwie kündigen oder muss ja irgendwas verändern in diesem Job. Ich bin dann nach diesem Coaching, was in einem Urlaub stattgefunden hat, zu meiner Chefin, habe gesagt, ich möchte kündigen und so. Mhm. Und die hat mich einfach bequatscht, dass ich doch nicht kündige.
Das ist wie in einer Beziehung, wenn man sich trennen will und der andere einem erklärt, nö, das willst du nicht, ne? Das ist doch
krass. Das ist richtig witzig. Also was heißt witzig? Im Nachhinein ist es irgendwie
witzig. Dass es funktioniert,
ja. Ja, aber ich war dann einfach noch nicht, weißt du, ich hatte das Coaching war gut, ich bin klar daraus aus dem Urlaub gekommen, gesagt, okay, ich möchte hier weg, das ist mir alles zu viel. Und sie hat mir dann gesagt, ja, wir passen das alles an. Und das stimmt auch, glaube ich, stückweise. Teilweise, ich will es nicht immer alles so schwarz malen. Mhm. Teilweise sind dann auch Sachen besser geworden, aber letztendlich war es dauerhaft einfach nicht mein Ding. Und ich sollte da nicht länger bleiben. Ich habe da in dem Job jetzt fachlich auch viel gelernt, ne? Mhm. Worauf ich auch immer noch aufbaue. Das ist nicht alles nur schlecht.
Voll, ja.
Aber ja, es sollte auf jeden Fall nicht langfristig mein Ort sein. So, das war klar.
Ja. Okay, wie ging es dir dann damit? Du hast gesagt, erstmal befreiend, ja. Und wie ging es dann? Was kam dann? Was machst du jetzt?
Ja. Ich hatte ein bisschen Geld gespart, jetzt auch nicht viel, und hatte ja auch einen Arbeitslosengeldanspruch dann von 9 Monaten, weil ich selbst gekündigt habe. Ich hätte das mit Sicherheit, meine Therapeutin habe ich selbst bezahlt, die hatte keinen Kassensitz. Mhm. Ich hätte das sonst so bestimmt mit Attest alles machen können, dass ich diese 12 Monate bekomme, war mir aber egal, ich wollte einfach nur da raus. Es gab gerade keinen finanziellen krassen Engpass und dachte ich so, ja, scheißegal, nehme ich nur 9 Monate, auch gut. Ich bin dann in eine ziemlich existenzielle Krise gekommen. Also man denkt ja mal, ja, jetzt habe ich das erreicht und habe diesen Job hinter mir gelassen und habe dann mir vorgenommen, ich nehme jetzt erstmal eine Auszeit und orientiere mich neu, was ich jetzt eigentlich beruflich machen will. Und in der Zeit habe ich halt die Therapie-Sessions weitergemacht, weiter mit dieser Therapeutin gearbeitet, dann auch an einige so tiefere Wunden und Traumata gekommen, was dann im Sommer 2015 war. Und das war wirklich, ich habe dir vorhin von einer dunkleren Episode in meinem Leben erzählt, aber dieser Sommer 2015 war die dunkelste, krasseste Zeit, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Und weißt du, ich habe einen Blog gestartet über meine berufliche Neuorientierung, habe dafür auch viel gemacht, aber ich hatte insgesamt sehr viel Raum für meinen Heilungsprozess. Und das ist ja das Blöde, oder Heilung geht erstmal oft über Krise und über ins Dunkle und in den Schmerz eintauchen. Und das habe ich nicht freiwillig, aber es ist mir einfach passiert in diesem Sommer gemacht. Und es war wirklich heftig. Es war einfach die Dunkelste, also ich habe kein Licht mehr gesehen. So. Ich war irgendwie so tief in meinen Ängsten, die da in der Therapie ja bearbeitet wurden. Es war einfach, das war eine wirklich sehr, sehr dunkle Zeit und ich bin echt froh, dass ich sowas seitdem in der Intensität nicht mehr erlebt habe. Aber da kamen einfach irgendwelche wirklich Urwunden auf den Tisch, die ich mir mein ganzes Leben noch nicht angeguckt hatte, von denen ich nicht mal wusste, dass ich die habe. Ja, aber die ich mir angucken durfte, musste, um weiterzukommen, ne, auf meinem Weg. Und ja, das war dieser Sommer und ich habe mich dann so, ja, irgendwann habe ich dann auch Arbeitslosengeld bezogen, dann muss man sich ja bewerben und ich habe mich auch beworben für diverse Jobs, die irgendwie passen könnten, weil ich dachte, ich hatte schon so diese Idee mit Selbstständigkeit auf dem Schirm, aber dachte, ja, das klappt jetzt nicht direkt, du musst irgendwie einen Übergangsteilzeitjob mindestens haben. Ich habe halt einfach keinen Job bekommen, weil es einfach, ich glaube, manchmal, das nicht manchmal, immer, was kommen soll, kommt. Ja, so wie ich diesen anderen Job damals, diesen Konzernjob sofort, ich habe gesagt, ich will den, ich habe den bekommen, weil das für meinen Weg wichtig und richtig war. Und so habe ich 2015, 2016 in dieser Bewerbungszeit habe ich einfach gar keinen Job bekommen. Ich weiß nicht, wie viele 30, 40 Bewerbungen habe ich einfach nicht bekommen, weil es einfach nicht dran war, so, ne?
Ich kann deine Theorie untermalen. Ich wollte direkt nach meiner Transplantation gar keinen Job. Das war die Regel, kein Job. Jetzt geht's los bei mir. Und mein damaliger Freund hat mich so bequatscht. Er hat gesagt, du, ich weiß, was du kannst und ich weiß, was die hier in dem Laden brauchen. Und ich weiß, dass du da easy durchrennst und dass du mit ganz wenig Zeit das gut machen kannst. Und ich so, lass mich in Ruhe, ich will keinen Job, lass mich in Ruhe. Und ich habe alles getan, um den eigentlich nicht zu kriegen. Ich bin dahin, habe gesagt, also hört mal zu. Ich habe diesen Job noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung. Okay, ich kann das und das, das würde ich machen. Ich habe überhaupt kein Interesse, zu euch zu kommen, nur 2 bis 3 Tage maximal. Den Rest will ich zu Hause arbeiten, also mit solchen Bedingungen, und ich habe den Job gekriegt. Und im Nachhinein war der Job für mich total wichtig, weil er bei mir Ruhe reingebracht hat. Ich hätte direkt nach so einer Riesen-OP nicht losstarten können, glaube ich. Ja, für mich war das total wichtig. Ne? Und ich dachte, ich will keinen Job, ich habe ihn gekriegt. Und bei dir war es jetzt genau andersrum. Du hast es versucht und keinen gekriegt, weil es nicht sein sollte, weil du dich ja gerade auch befreit hast. Ne? Wahrscheinlich strahlt man das auch aus.
Das kann sein. Es kann gut sein, dass ich da nicht so sehr motiviert aufgetaucht bin. Ja.
Geil.
Genau. Ja, und dann, ich habe schon während des Arbeitslosengeldbezugs so kleine selbstständige Jobs gemacht im Bereich Kommunikation und Marketing, wo ich dann ja auch endlich Berufserfahrung schon gesammelt hatte und durch meinen eigenen Blog nochmal ganz viel über Online-Marketing gelernt habe, der dann ja auch schon ein Jahr lief oder so. Genau, habe dann so Freelance-Jobs gemacht. Immer kleinere, so nichts Großes und habe dann aber kurz, so ein paar Monate vor Ablauf meines Arbeitslosengelds, eine Kundin akquiriert, also ein Unternehmen akquiriert, für Freelance, Social Media Management, Blogging, alles Mögliche, Kommunikation und Marketing, wo das Auftragsvolumen so groß war, dass ich dachte, ja, es kann eigentlich schon fast klappen. Mit der Selbstständigkeit, so ein bisschen knapp, aber gut, ich bin verheiratet, kann mich auf meinen Mann zur Not auch noch verlassen und so. Und dann hatte ich nochmal so ein desaströses Vorstellungsgespräch, das weiß ich noch, das war am 2. Mai 2016. Ehrlich gesagt bin ich da auch verkatert hingegangen vom Maifest. Also das haben die jetzt, glaube ich, nicht gemerkt, aber ich in mir drin reagiere halt hochsensibel auf Alkohol, deswegen trinke ich inzwischen auch so wenig davon. Ich bin halt völlig fertig, auch wenn ich nur 2, 3 Getränke hatte, kann ich am nächsten Tag nicht viel machen. So bin ich dahin und irgendwie wirkten die so desinteressiert, so als würde das ganze Universum zu mir brüllen, du sollst keinen Job haben, wir wollen dich nicht, bleib zu Hause. Diese Frauen, also weißt du, die waren so desinteressiert an mir und mir ging es noch so schlecht von diesem scheiß Maifest da und das ist mal toll, aber ja, war halt nicht. Und da war dieses Vorstellungsgespräch, war so kacke, gleichzeitig hat sich dieser größere Auftrag aufgetan, dachte ich so, weißt du, dann versuche ich das jetzt einfach mit der Selbstständigkeit. Ich höre jetzt auf mit dieser scheiß Jobsuche, so es reicht jetzt. Ja, und so bin ich quasi ungeplantermaßen Vollzeit selbstständig dann nach meiner Auszeit geworden.
Cool.
Ja.
Jetzt weiß ich ja, dass du mittlerweile auch ganz viele andere Themen entwickelt hast. Ich weiß nicht, ob die damals schon angelegt werden, waren Stichpunkte sind Spiritualität, auch Themen rund um Weiblichkeit. Wann kam das jetzt zu dir?
Also so die ersten Anfänge davon, aber noch wirklich ganz anders und ganz subtil, kamen zu mir schon im Lauf dieser Therapie. 2015, 2016, weil, also meine Therapeutin hat mit EMDR gearbeitet, sagt ihr was?
Ist das so hier?
Ja, genau, Wingwave auch genannt und hat so kinesiologische Körpertests gemacht, um zu testen, was sind die Stressoren, also was sind die Urauslöser dieser Ängste, die ich da hatte, an denen wir gearbeitet haben. Und da kam dann zum Beispiel raus, dass irgendwelche Sachen aus der Zeit vor meiner Geburt, also als ich im Bauch meiner Mutter war, dass Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, auch im Außen, die meiner Mutter passiert sind, die in der Familie passiert sind, meine Ängste im Jahr 2015 auslösen. Ja. Und das war für mich so, was? Ja. What? Also das hat mein Weltbild so gesprengt. So, aber ne, wer heilt, hat recht. Also sie hat dann damit gearbeitet und mir ging es immer besser. Also irgendwas musste da dran sein. Ich habe auch gespürt, dass es war und gleichzeitig hat es mein rationales Weltbild aufgesprengt. Und das hat mich irgendwie geöffnet für, was ist denn da noch alles? Was beeinflusst uns denn noch alles? Und letztendlich, wenn man es aus einer Seelenperspektive sieht oder auch aus einer astrologischen Perspektive, ne, irgendwann habe ich auch angefangen, mich mit Astrologie zu beschäftigen, war es für mich schon immer angelegt, irgendwie spirituell zu arbeiten, heilerisch zu arbeiten und so weiter und so fort. Und der Weg hat sich dann einfach geebnet, weißt du? Dann bin ich auf irgendwelche Bücher gestoßen, die mich auch wieder so, what, okay, krass, so Erkenntnisse, Erwachensmomente, Erweckungsmomente ausgelöst haben oder auf Menschen, auf Coaches dann im Internet gestoßen, mit denen ich irgendwie auch so krasse Sachen dann über mich und über die Welt gelernt habe und mit Heilerinnen angefangen zu arbeiten. Und ich weiß, dass ich schon 2016 immer gejournalt habe. Ich bin Heilerin, ich bin spirituelle Lehrerin, lalalala. Aber da habe ich das natürlich noch nicht gelebt oder das gearbeitet. Ja. Ich hatte auch noch gar kein Bild von, ja, wie mache ich das? Also, hä? Also, ne, es kam schon da rein, aber es hat noch eine Weile gedauert, bis ich wirklich so den Ausdruck auch in die Welt gefunden habe für mich, wie das für mich aussieht und wie ist mein Teaching und wie mache ich das denn alles überhaupt?
Ja. Das eine ist, das selber zu erkennen, ne? Dann war das ja echt noch eine Zeit, ich glaube, das waren die Anfänge von Laura Seiler zum Beispiel, die ja so ein bisschen in Deutschland Vorreiterin war, sage ich mal, für unsere Generation. Sich für diese Themen zu öffnen. Ich will damit sagen, das war einfach eine Zeit, wo gar noch nicht so offen war für diese Themen. Also ich kannte damals auch wenige Leute, die sich überhaupt geöffnet hätten für sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann schon eine gewisse Hürde ist, damit rauszugehen. Was hat es dann gebraucht?
Naja, mein Ding war vor allem erstmal, dass ich gar nicht wusste, wie das aussehen, also was biete ich denn da an, was mache ich denn da genau? Es war mehr so wie so ein Soul Calling, also irgendwie in mir wusste ich, ja, wenn ich da journale, ich bin Heilerin oder ich bin spirituelle Lehrerin, dann stimmt das, aber trotzdem habe ich ja noch kein Konzept oder davon, was, ja, was mache ich denn dann damit? So, ja, und ich habe irgendwie dann auch so verschiedene Kurse gemacht und ja, Mentorings und was weiß ich, Coachings, die mir geholfen haben, das für mich weiter zu, wie soll man sagen, zu erkennen, was, wie denn mein Ausdruck in der Welt dann überhaupt, was mache ich denn, was biete ich überhaupt an? Und tatsächlich kam das so, dass ich angefangen habe, mit so Orakelkarten für Freundinnen öfter so Readings zu machen. Also einfach so, kannst du mal eine Karte für mich dazu ziehen? Und ich so, okay. Und dann so Sprachnachricht, ja, du hast diese Karte und ich glaube, das ist so und so und so. Ich nehme das so und so wahr. Und dann fanden die immer diese Readings so krass von mir. Und dann dachte ich immer so, ja, krass, dass die das so krass finden und so. Und dann hatte ich irgendwann die Eingebung, ja, mach das doch für andere Leute. Irgendwie einfach so eine Eingebung, Anfang 2018 oder so. Biete das doch mal an, mach das mal auf YouTube oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das irgendwie auch dem kurz danach als Angebot rausgegeben. Hier, du kannst hier so ein Orakelkarten-Reading buchen. Und das wurde direkt auch dann direkt ein paar Mal am ersten Tag gebucht, so, obwohl ich überhaupt nicht vorher sowas angeboten habe. Und dann dachte ich so, ach so, okay, das ist es jetzt. Krass, jetzt. Ja, auf einmal ist der Groschen gefallen, okay, ich biete jetzt Readings an und dann kamen Sessions dazu und irgendwann ein, zwei Jahre später so aufgenommene Meditationen und Kurse und dann nochmal später größere Online-Kurse, nicht nur zu spirituellen Themen, aber immer auch mit einer spirituellen Perspektive auf die Dinge. Ja, und so hat sich das dann gefunden, aber das überhaupt zu finden, was ist genau meine Gabe und wie gebe ich die in die Welt, das war die erste Hürde vor diesem, was du gerade angesprochen hast, dieses Sichtbarkeitsthema letztendlich, was du angesprochen hast, das kam dann nochmal. Aber für mich war das erstmal so ein Ultraprozess zu wissen, was mache ich überhaupt, was biete ich denn überhaupt an mit diesem, was ich da wahrnehme. Das allein war schon mega der Prozess einfach.
Und das kam dadurch, dass du es deinen Freundinnen angeboten hast? Oder gab es da noch
was? Ganz, ganz viele Sachen. Also ich habe dann auch 2017 mit einer Heilerin hier in Hannover ganz intensiv zusammengearbeitet, wo wir einfach energetisch, also das kannst du ja dann rational oft nicht alles so genau verorten, was da jetzt wie passiert. Mit der habe ich energetisch gearbeitet und ich glaube, dass da einfach ganz viel aktiviert wurde, auch sozusagen so wie freigeschaltet, dass ich einfach immer klarer darüber wurde, was ist eigentlich mein Auftrag hier, so was will ich eigentlich machen, also ne, ja, aber auf jeden Fall auch über dieses einfach das machen, wozu ich mich gerufen fühle, für Freundinnen Readings machen, Dinge ausprobieren, das hat mich auch dahin gebracht und ist immer noch so ein Ding, ne? Einfach machen, ausprobieren, was einen irgendwie auch in die Klarheit bringt, finde ich.
Ja. Also wenn wir jetzt mal zurückschauen, dann war so dein Samen, deiner Soulflower so angelegt, aber der war ganz lange unter der Erde, ne? Du hast deine Ausbildung gemacht und da war, vielleicht hat der Nährboden sogar gestimmt, aber irgendwie war nicht genug Sonnenlicht und nicht genug Wasser da. Da ist nicht so viel geblüht in dir, ne? Und dann hast du Studium gemacht und so, und dir ging es okay, also der Samen blieb da und dem ging es auch erstmal gut, aber der konnte nicht reifen. Und durch die Krise, gab es da irgendwas während der Krise, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, das war das Licht und das Wasser, was es gebraucht hat, um diesen Samen so zu nähren, dass er überhaupt aufgehen kann?
Nee, also bestimmt, also diese ganzen Bücher und Sessions und alles, was ich da mir reingezogen habe und Podcasts und alles. Das war ja wie so ein, ich weiß noch, das war so ein Reichtum. Ich hatte das Gefühl, da ist so ein, auf einmal so eine Welt, die ist voll von Sachen, die mich inspirieren. Ich wusste vorher gar nicht, dass diese Welt existiert. Also wenn du ne, Wasser und Sonne sagst, dann irgendwie schon die Menschen, mit deren Lehren oder Coachings oder so ich dann in Kontakt gekommen bin. Das war so, ja, als hätte das mir geholfen, mich daran zu erinnern, okay, wofür bin ich nochmal hier auf diesem Planeten gerade so? Also war wirklich wie so ein Freischalten. Also das wäre vielleicht das, was ich am ehesten mit diesem, was du gesagt hast, Licht und Wasser, was man braucht für den Samen, damit er wachsen kann, waren dann schon diese Menschen, die mich inspiriert haben oder auch Bücher und so, ne?
Mir fällt gerade was ein. Alles Lebendige wird in der Dunkelheit geboren. Das fand ich einen richtig krassen Satz, weil auch wir entstehen in der absoluten Dunkelheit und eben jeder Samen, der aufgeht, der ist erstmal von Dunkelheit umgeben. Das heißt auch bei dir, die Dunkelheit war noch da, weil du hast es als Krise empfunden. Aber eigentlich ging der schon längst dann auf, ja, und musste sich dann sozusagen durch die Erddecke irgendwie durchstoßen und erstmal befreien können, um das erstmal als Licht und Wasser empfinden zu können, was vorher halt einfach nur Dunkelheit war. Mhm. Und dein Durchbruch sozusagen war dann, wo du dann das erste Mal dann auch damit rausgegangen bist. Du hast davor natürlich schon diesen Kommunikationsjob gehabt, aber so richtig, dass es aufgehen konnte, dein Plänzchen, war dann, als du dich getraut hast, sage ich mal, die Readings anzubieten. Und ich weiß, dass du aber heute viel, viel mehr machst. Wie hat sich denn deine Soulflower entwickelt? Aus welchen Komponenten besteht die? Und fühlt sich die für dich jetzt schon fertig an? Oder wohin wächst die?
Also meinst du meine Arbeit, die Soulflower? Ja, ich biete jetzt momentan, ich biete immer noch Readings an. Ich liebe es auch, die zu machen. Ich biete auch Einzel-Mentorings an. Aber mein Fokus ist schon immer auf so Kursen und Gruppenprogrammen zu verschiedenen Themen. Und ich bin gerade in einer ganz, ganz interessanten Phase und ich habe immer das Gefühl, oder nein, ich habe den Zweifel, geht mir etwa mein Drive verloren? Bin ich nicht mehr motiviert? Weil ich bin gerade in so einer Phase, wo sich alles so geerdet und gesetzt anfühlt. Und es ist nicht so, dass mich das nicht mehr interessiert, was ich da mache. Ich liebe das. Ich liebe das nach wie vor, wenn ich ein Reading für jemanden mache, wenn ich mit einer Gruppe im Zoom-Circle bin. All das, ich liebe das, aber es ist nicht so, wow, wie aufregend, so wie das am Anfang war, weißt du? Und dann frage ich mich manchmal so zweifelnd, bin ich nicht mehr motiviert? Ist das jetzt zu Ende damit? Und ich glaube aber einfach, dass ich ganz krass in meiner Arbeit angekommen bin. Ich will da auch schon seit Monaten einen Blogartikel drüber schreiben, habe ich immer noch nicht geschafft, dass in unserer kapitalistischen Welt oder ich weiß nicht, in dieser Entertainment-süchtigen Welt wird immer alles so, alles muss immer so flashy sein und so wow und hier kommt das Neueste und das Nächste und ich habe auch immer neue Sachen und neue Ideen, neue Projekte, aber es muss für mich gerade nicht mehr so flashy sein. Ich fühle mich schon da sehr angekommen, wissend, dass wir uns alle immer weiterentwickeln, sowohl persönlich als auch beruflich. So, das weiß ich und das finde ich auch gut, wäre auch langweilig sonst. Ich fühle mich schon sehr angekommen jetzt gerade so, wie das ist, wie ich das mache, ja.
Ich fühle das voll, ich habe auch so eine Sensation-Fatigue, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Weil es ist sowohl ermüdend bei anderen, es juckt mich nicht, ob es jetzt neu ist, ich finde auch gar nicht gut, dass immer alles neu sein muss, ich finde auch total schön, alte Musik zum Beispiel zu entdecken oder Bücher, die schon älter sind. Also das fühle ich und deswegen verweigere ich mich auch innerlich so immer dieses neue Big Next Thing oder so, weil das fühlt sich echt nicht geerdet an und zum Teil auch leer. Das ist wie wenn du Dünger irgendwie, wenn wir jetzt mal das Pflanzenbild nehmen, du würdest Dünger drauf schütten, damit es Hauptsache groß wird. Meistens duften die dann aber nicht so gut oder irgendwas. Ne? Also das fühle ich voll. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Energie der Zeit.
Hm.
Ich mag trotzdem nochmal auch die Themen, die du machst, weil, auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ganze Thema Weiblichkeit, aber auch Spiritualität. Es gibt sowas wie eine spirituelle Wunde, Hexenwunde. Ich weiß nicht, ob du das hast du schon mal gehört.
Ja.
Es ist nicht so leicht, damit rauszugehen. Also das steckt ja zum Teil in unseren Ahnen drin, dass es zum Teil früher ja, also ne, weiter früher gefährlich war, mit gewissen Themen rauszugehen. Und deswegen finde ich es schon was sehr Besonderes und flashy auf seine Weise, dass du das tust. Und zwar mit so einer Geerdetheit. Also das ist ja jetzt nicht noch mit Glitzer und over the top, sondern es hat eine ganz innere und ruhende, in sich ruhende Energie. Und ich weiß auch zum Beispiel, du hast vor kurzem irgendwas mit Maria Magdalena rausgebracht. Also nimm uns da mal noch ein bisschen hin. Weil da musst du ja ganz viel dich damit auseinandergesetzt haben, um zu sagen, das mache ich jetzt, damit gehe ich raus, das will ich teilen. Dieses ganze Thema, Weiblichkeit, Spiritualität.
Ja, das ist für mich gar nicht so leicht, das so zu sezieren. Ich weiß genau, was du meinst, aber für mich ist das ja mein total natürlicher Weg, der sich für mich einfach entfaltet hat. Deswegen finde ich das gar nicht so leicht, das selbst nachzuvollziehen in Worten. Also viele von denen, die ich auch schon früh auf meinem Weg, dann so 2016, 2017 auf meinem spirituellen Weg getroffen habe, ich habe viel von Frauen gelesen, also Bücher und so, ich hatte gar keine männlichen spirituellen Lehrer, mit denen ich gearbeitet habe, null. Ich habe kaum Bücher von Männern gelesen, nicht weil ich was gegen Männer habe, sondern es hat sich Die Frauen haben mich gerufen, so, ne? Und auch von der Astro-Perspektive ist es einfach bei mir mega krass angelegt. Es ist einfach mein Seelenauftrag, mit Frauen zu arbeiten, mit Weiblichkeit zu arbeiten in diesem Leben. Und ich war schon immer oder schon lange, also auch in Studienzeiten, Feministin. Ich habe schon immer diese krasse Ungerechtigkeit in der Welt gesehen, speziell jetzt nochmal auf dieses Geschlechterverhältnis. Das habe ich schon immer gespürt und auf meinem spirituellen Weg habe ich sozusagen nochmal ja, die spirituelle, feinstoffliche Komponente davon mehr kennengelernt, wie so feminine Energien abgewertet wurden im Verlauf oder über die Dauer des Patriarchats, in dem wir ja bis heute leben. Also Yin-Energien so. Und damit habe ich mich viel beschäftigt. Und diese Yin-Energien, diese femininen Energien, dieses fließende, weiche, empfangende vielleicht auch. Ich versuche da immer nicht so stereotyp zu sein, aber trotzdem, diese Energien waren auch die Medizin, die ich brauchte. Weil ich war auch so ein typischer und bin es leider bis heute in mancherlei Hinsicht, auch wenn ich mich krass transformiert habe, war so eine typische Overdoerin. Leistung, Leistung, Leistung. Ich meine, ne, nicht ohne Grund war ich irgendwie super gut in meinen Abschlüssen. So sehr leistungsorientiert. Dinge erreichen über Kontrolle statt Vertrauen. Das war so meins. Und ich meine, ich war total ausgebrannt am Ende von diesem Konzernjob. Ich war einfach voll am Arsch von dieser Welt. Ich habe da auch wirklich hart gearbeitet. Ne? Und das war genau diese Medizin, die ich brauchte, so auf eine flowy, weiche, vertrauensvolle Art, und ich lerne es immer noch bis heute, Dinge in der Welt zu gestalten, auch mein Business zu gestalten, aber auch mein ganzes Privatleben weicher und selbstliebevoller. So, und das ist einfach ja das, was zum Beispiel Maria Magdalena, die eine ganz wilde Weiblichkeit, eine kraftvolle, aber trotzdem total liebevolle Weiblichkeit für mich verkörpert. Oder der großen Göttin, das ist ja genau, genau das, was die verkörpern, diese Göttin-Energien. Nicht nur weich, aber es gibt ja verschiedenste Facetten von der Göttin. Es gibt auch Kali, die schädelrasselnd zu uns kommt und das reißt aus unserem Leben, was uns nicht mehr dient. Aber ich brauchte diese Medizin des Weiblichen, des der Göttin. Das war Medizin für mich und dass ich damit auch viel arbeite, das hat sich absolut einfach so ergeben, weil ich zum Beispiel viel auch aus meinen persönlichen Erfahrungen raus alchemiert habe in Meditationen dann rein oder weißt du, in Dinge, die ich dann, ich habe es erst für mich transformiert, für mich erkannt und dann weitergegeben. So. Und deswegen ist das Feminine und sind, ja, ist das göttlich-weiblich oder auch Maria Magdalena so stark in meiner Arbeit, weil das einfach mein Weg ist. Mhm. Weil das mein Lebensweg einfach ist und meine Seele sich diesen Auftrag genommen hat, dieses Weibliche wieder mehr auf den Planeten zu bringen oder das Yin.
Ja. Und ja. Das auch mehr in dir zu befreien. Ja.
Oh, voll, ja.
Megaschön. Megaschön. Ich hatte gerade mehrere Impulse. Ich habe auch mich viel wiedererkannt, weil auch ich zu diesem Overdoing neige. Und auch ich hatte, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, erstmal eine Phase, wo ich ganz viel Heilung gebraucht hatte. Und was mir nicht bewusst war, da gibt es einen Begriff, inneres Patriarchat. Ich habe erstmal in mir alles, wovor ich eigentlich gehen wollte, warum ich aus dieser Arbeitswelt, wie sie war, raus wollte, war ja, weil die Strukturen mir nicht gut taten, die habe ich aber internalisiert. Ich habe mich dann, obwohl ich frei war, 8 Uhr an meinen Schreibtisch gehockt, so jetzt sei kreativ. Da kam aber nichts. Und bis ich das realisiert habe, wow, da muss man sich oder darf man sich erstmal befreien. Das gehört gar nicht zu mir und es bringt mir leider auch überhaupt nichts. Und so funktioniert kreative Arbeit auch überhaupt nicht. Das war tatsächlich ein weiter Weg und deswegen finde ich es sehr wertvoll, dass es Menschen wie dich gibt, die den Weg schon gegangen sind und immer noch gehen. Und das ist sicherlich auch eine wichtige Wahrheit, dass es ähnlich wie bei einer Blüte, es gibt keinen Endpunkt. Der Endpunkt ist, wenn unser Leben hier auf dieser Erde beendet ist. Das ist eine ewige Weiterentwicklung. Ne?
Ja, oder wie so eine Rose. Ich arbeite auch ganz viel mit der Energie der Rose, die auch ganz krass mit Venus und Maria Magdalena verknüpft ist. Wenn wir so einen Rosenstrauch haben, dann erblühen verschiedene Facetten ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten und dann verwelken wieder Rosen, dann kommt vielleicht ein Rückschnitt und dann kommt im nächsten Jahr neue Triebe, neue Knospen, neue Blüten, also ja, es ist ja auch mal so ein ewiger Prozess von Kreation und Werden und dann in der vollen Blüte sein und dann auch wieder loslassen und neue Formen unseres Seins entdecken, so, ne?
Damit habe ich auch total gestruggelt, genau. Und das ist auch ein Thema unserer Zeit. Dieses Loslassen ist nirgendwo angelegt. Das ist allein schon in unserem Wirtschaftssystem gar nicht angelegt. Wir wollen immer in der Blüte, in der vollen Blüte sein und das ist nicht natürlich. Und da darf man sich auch erstmal befreien von dem Gedanken, dass man immer in diesem Moment von der Blüte sein muss, ne? Und alles andere außen vor lässt und ausblendet. Ja.
Genau, also das ganze Wirtschaftssystem ist ja geht ja von ständigem Wachstum aus und das funktioniert ja nicht weder für uns Menschen noch für die Erde. Unserem Planeten, unser Zuhause, dass wir dabei sind, total zu zerstören, weil dieses ständige Wachstum und Extraktion, wir können nicht immer was rausnehmen, wir müssen auch Regeneration, Pausen, Dunkelheit, Winter haben, so, damit das langfristig funktioniert. Sowohl für uns persönlich in unserem individuellen Leben als auch als Kollektiv natürlich, ne?
Ja.
Ja.
Lieben Dank, Susanne, dass du uns an diesen Teil deiner Soulflower heute so einen Schnappschuss hast machen lassen und einen Einblick gegeben hast in deinen Weg bisher. Magst du noch etwas mit uns teilen, was in den Startlöchern bei dir steckt, was du vorhast noch?
Ja, also das sind noch ungelegte Eier, aber weil das kommt jetzt gerade. Also ja, jetzt, weißt du was, jetzt mache ich hier Accountability für mich selber. Und zwar, das passt auch zu der einen Frage, die du hattest neulich. Mein nächster kleiner, was heißt kleiner, das wird wahrscheinlich so ein 6-Wochen-Programm. Das gibt es jetzt noch nirgendwo, aber Leute dürfen sich einfach in mein Newsletter eintragen, wenn es sie interessiert. Es wird wahrscheinlich Own Your Gift oder Own Your Gifts, also ne, ohne deine Gaben heißen. Und da geht es genau darum, weil ich merke, ich bin jetzt wirklich verwurzelt in dem, was ich kann, in meiner spirituellen Gabe, auch in meiner Kommunikation, Marketinggabe, bin wirklich da angekommen. Und in diesem Programm geht es darum, unsere Gaben in uns anzunehmen und uns zu trauen, damit rauszugehen. Als was auch immer. Das ist gerade das, was um mich rumfliegt. Es gibt noch keine Website davon. Ich denke, das wird irgendwann im Herbst stattfinden. Aber das ist das, was als nächstes kommt. Ist jetzt so. Ja, ist jetzt so. Ich habe es jetzt hier gesagt. Das ist das, was mich gerade irgendwie auch begeistert. Ich möchte das gern weitergeben. Es gibt so viele Hochbegabte, und damit meine ich jetzt nicht hochbegabt im Mainstream-Begriff, sondern Frauen, die feinfühlig sind, die krasse spirituelle Gaben haben, aber auch die ganz weltliche Gaben haben, wie zum Beispiel ich mit meinem Marketing-Gedöns oder so, und die sich total unter Wert verkaufen, sich nicht trauen, damit rauszugehen, sich nicht trauen, damit sichtbar zu werden. Und ich glaube, wir brauchen diese Frauen als Welt. Wir brauchen, dass die sichtbar werden und ihre Sachen da machen und in die Welt geben. Und die brauchen das für ihre Lebenszufriedenheit und ihre Erfüllung, sich damit zu zeigen.
Yes. Ja.
Also yes. Own Your Gifts ist mein nächstes Projekt. Und wer sich dafür interessiert, darf sich gerne auf meiner Website in mein Newsletter eintragen.
Mega. Ja, du hast einen schönen Satz, den sage ich nämlich auch immer gerne. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich und vor allen Dingen brauchst du dich. Und zwar genau mit dem Gift. Also nicht so, wie du dich hier gerade irgendwie durchquälst und versuchst, dich irgendwo reinzupressen, sondern so, wie du gedacht bist.
Ja, ja, genau.
Super. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Anna,
dass du da warst. Sehr schön. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.